Italians is that Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Ein etwas längerer Text, Sie können auch sich wieder hinsetzen. Die alte Geschichte vom verlorenen Sohn, erster Teil. Lukas 15, und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das dir zusteht. Der Teil der Habe ruht unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot, die Fülle haben, und ich verderbe ihren Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen, zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht wert, dass ich dein Sohn bin, heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhne. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater, der also noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinem Knecht, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segne und halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Amen. Ein Rad hat sich gelöst. Dies geschah vor vielen Jahren auf einer bayerischen Autobahn bei einem Berliner Ferienbus. Fahrer und Gäste sahen sich die Landschaft an, unterhielten sich und für niemanden sichtbar löste sich ein Rad, eines der Räder. Der Fahrer bemerkte es relativ schnell, konnte anhalten und ein Ersatzrad anbringen. Das losgelöste Rad nahm den Schwung der Fahrt mit und rollte noch eine ganze Weile weiter. Es suchte seine eigene Bahn. Als der jüngere Sohn in unserer Geschichte das Haus des Vaters verlässt, da löst sich das Rad einer Familie. Vater, gib mir! In diesem Satz lösten sich die Schrauben am Familienbus. Vater, gib mir! Warum? Ich will ohne dich auskommen, selbstständig sein, ohne deinen Rat, deine Fürsorge, deine Beobachtung, deine Hilfe. Ich schaff das schon! Und ich will vor allem ein anderes Leben kennenlernen, ohne häusliche Pflichten, in einer anderen Umgebung, mit anderen Leuten hinter den Bergen und Hügeln. Dort lockt mich das Vergnügen, das Abenteuer, die neue Welt. Das war wohl der Wunschcocktail, der dazu führte, seinen Vater vor vollendete Tatsachen zu stellen und zu sagen, Vater, gib mir. Der Vater, er gibt ihm. Schweren Herzens. Dabei denkt er, was wird wohl aus ihm? Er weiß doch gar nicht um die Gefahren von Versuchungen. Doch ich will ihm auch nicht zwingen, hier zu bleiben. Oder soll ich ihm noch ein besseres Familienangebot machen? Dass er sich noch einmal überlegt und hier bleibt? Aber er hat doch schon Zugriff auf alles. Mehr kann ich ihm gar nicht geben. Ja, er hätte ihn gern bei sich gehalten. Doch schweren Herzens gab er ihm die Freiheit als Beweis seiner Liebe und zahlte ihm das Erbe aus. Und so wie dieser Vater hat auch Gott uns unser Erbteil schon ausgezahlt. Er gab jedem von uns die Freiheit und die Fähigkeit, allein ohne ihn auszukommen. Das gehört zu uns Menschen. Da ist unser Verstand, mit dem wir das Leben meistern können. Für die meisten Menschen gehört auch ein gutes Maß an Gesundheit dazu. Dann sind in uns Gaben und Fähigkeiten angelegt, die sich entwickeln im Laufe des Lebens. Wir haben die Gaben, das Erbe schon mitbekommen, in der Natur, in den Dingen, die wir aus der Natur gebrauchen können. Das Wasser, das vom Himmel kommt, die Sonne, die Bäume, die wir zu Möbeln und anderen verarbeiten, die Tiere, die wir schlachten, essen können oder mit denen wir Schönes erleben dürfen, die Pflanzenwelt. Ach, viele haben eine gute Arbeitsstelle bekommen und Menschen, die sie gefördert haben in ihrem Leben. Das sind die Gaben, das ist das Erbe, das uns Gott mitgegeben hat. Doch was wir nicht merken, ohne die lebendige Beziehung zum Vaterhaus entsteht eine Sinnentfremdung, eine Bindung an das Materielle, an das Menschliche, an das Vergängliche. Eine Art Götzendienst entsteht. Dort, wo die Vaterverbindung zu Gott gelöst ist, entsteht eine andere Bindung. Doch das registrieren wir nicht so ohne weiteres. Denn das losgelöste Rad, das freut sich erstmal über den Schwung, über das Alleinsein, dass es seinen eigenen Weg finden darf. Endlich nicht mehr angekettet an die anderen. Endlich nicht mehr im Gleichtakt der Familie. Ach, wie cool! Voller Hoffnung, voller Zuversicht zieht unser junger Freund los. Haus und vertraute Umgebung lässt er lächelnd hinter sich. Mit den nötigsten Sachen ist er auf der Straße der Hoffnung. Von nun an ist er auf der Suche nach dem Glück, fern vom Vaterhaus. Vielleicht zog er an einem warmen Sommertag los. Auf seinem Weg sieht er noch, wie Arbeiter seines Vaters gerade die Ernte einbringen. Er grüßt mit einem lauten Hallo. Oh, wie genießt er die Freiheit, den Beutel mit Geld und Wertsachen, ertastet er und fragt sich, wo fange ich jetzt bloß an? Was gelinge ich mir zuerst? Wie kann ich meine geheimen Träume und Wünsche erfüllen? Je größer der Abstand zum Vaterhaus, umso stärker, umso freier, umso sicherer fühlt er sich. Ich bin frei. Frei von der Stimme des Vaters. Frei von den Verpflichtungen. Frei von der alten Umgebung. Ich werde wohl nie wieder zurückkehren. Warum sollte ich auch? Ich habe doch alles, was ich brauche. Vielen Menschen ist es schon so gegangen. Da hat man nach der Konfirmation der Kirche den Rücken gekehrt. Da hat man den Mantel seiner christlichen Erziehung abgelegt. Da hat man seinen Glauben an Gott und an die Bibel einfach mal an den Nagel gehängt und sich einer anderen Philosophie und Lehre, einer anderen Sinngebung hingegeben. Neue Wege taten sich auf. Mit dem Erbe in der Tasche leuchteten an den verschiedenen Wegkreuzungen neue Straßenschilder auf. Die Wege des Reichtums, die Straßen des Vergnügens, des Erfolgs, der Karriere, all diese Straßenschilder sieht jetzt auch der jüngere Sohn auf einmal vor sich. Er ist auf der Straße der großen Hoffnung. Ja, es gibt durchaus viele Angebote, wenn man das Vaterhaus Gottes verlässt und ihm den Rücken kehrt. Was dabei auffällt, der Mensch nimmt gerne das Kapital fürs Leben von Gott, das Erbe, doch Gott selbst lässt er sitzen. Man trennt Erbe und Vater und versucht nicht beides in Einklang zu bringen. So rollt das Rad allein vom Schwung des Vaters getrieben und sucht seinen eigenen Weg. In früheren Jahren habe ich zusammen mit anderen oft diese Geschichte vom verlorenen Sohn als kleines Theaterstück gespielt. Ich erinnere mich noch an eine Evangelisation, die wir von Ahrenshofen aus durchführten. Damals spielte ich den verlorenen Sohn. Ich kam dann in die Fremde, suchte Kneipen auf der Spielbühne, fand Freunde, spendete großzügig, ging ihnen Geld, das nicht zurückkam. Alles aus der Motivation heraus, neue Freunde zu finden und das Leben zu genießen. Auf diese Weise verprasste der von mir gespielte verlorene Sohn sein ganzes Vermögen. Später habe ich dieses Theaterstück sogar in die Welt mit hinausgenommen, auf das OM-Schiff Logos, und wir haben es auch auf dem Schiff das eine oder andere Mal gespielt, selbst in einigen Ländern an Land. Ich erinnere mich noch an eine Begebenheit in einer schönen Halle in Karachi, Pakistan. Dort haben wir dann alles auf Englisch dargestellt und gespielt. Auch dort war ich der verlorene Sohn, der erst groß feierte, das Geld ausgab, bevor er immer tiefer sank und in Not geriet. Aber zurück zur biblischen Geschichte. Auf einmal, wir wissen nicht, wie lange es gedauert hat, die Hungersnot kam, hängt sich an einen Bauern und dann befindet er sich an der Station Schweinetrog. Abgemagert, ausgebrannt und zerrissen in kleinen, um ihn herum grunzende Schweine. Station Schweinetrog. Nicht wenige Menschen haben diese Station in ihrem Leben kennengelernt. Ganz unten zu sein, ausgestoßen aus der Gesellschaft, keine materiellen Reserven, keine echten Freunde, allein, vergessen, mit seelischen und körperlichen Gebrechen. Im Herzen lebt die Enttäuschung. Die großen Straßen der Hoffnung haben sich als Sackgassen erwiesen. Als ich damals in Pakistan da im Theater den verlorenen Sohn an der Station Schweinetrog spielte, ich erinnere mich noch, da ging ich auf der Bühne hin und her und suchte in einem Abfallkorb nach etwas Essbarem. Und am anderen Ende der Bühne saß mein malaysischer Freund und sang ein melancholisches Lied, das mich nachdenklich machte. In dem Lied ging es darum, dass man sich entscheiden muss, welchen Weg man gehen soll. Station Schweinetrog. Für manchen ist es der Konkurs der Firma, für andere das Gefängnis oder der Verlust einer sehr wichtigen Beziehung. Im neuesten Ethos-Heft ist ein Interview mit dem in jüngster Zeit bekannt gewordenen Bibelraucher zu finden. Er hat also im Gefängnis die Bibel geraucht, die Blätter der Bibel als Rauchpapier genommen. Aber bevor er sie zum Rauchen verwandte, hat er sie gelesen und das war sein Glück. Und er schreibt über sein Leben, wie er auf diese Station Schweinetrog kam. Als ich 13 Jahre alt war, plante ich bei einem Ausflug mit einem anderen Jungen abzuhauen. Wir klauten Geld und flohen mit dem Auto eines Erziehers. Er war also im Heim. Ich saß am Steuer, beherrschte das Fahrzeug, aber natürlich nicht. Plötzlich tauchte von rechts ein Polizeiauto auf. Mit unverminderter Geschwindigkeit rammte ich es. Der eine Polizist kam bei dem Unfall ums Leben. Der andere saß zeitlebens im Rollstuhl. Es kamen weitere Straftaten hinzu. Ja, es waren 148. Die ganze Palette außer Sittlichkeitsdelikte. Es gab nichts, was für mich gesprochen hätte. Mord, auch wenn ich mit Absicht, Totschlag, Raub, Menschenhandel. Während des Prozesses sah ich meinen Vater wieder. Der Richter fragte ihn: Gibt es denn nichts, was bei Ihrem Sohn gut war? Etwas, worauf Sie stolz sind? Worauf mein Vater erwiderte: Nein, es gibt nichts. Ich habe nur einen Wunsch, bitte führt Sie ihn in die Todeszelle. Führen Sie die Todesstrafe wieder ein und vollstrecken Sie sie an meinen Sohn. Wir können nicht mehr. Die ganze Familie geht kaputt. Ich erinnerte mich noch, wie er früher zu mir gesagt hatte: Wenn du so weitermachst, dann endest du im Zuchthaus. Oder du hättest im Grab verrecken sollen, du bist der Sohn einer Hure. Ich war damals etwa 21 Jahre alt. Ich habe einen gleichwertigen Sohn, sagte der Richter zu mir. Es bricht mir das Herz, was sie hinter sich haben. Aber ich bin dazu da, das Gesetz zu vertreten. Dies besagt, dass die Gesellschaft vor ihnen geschützt werden muss. Mein Vater drehte mir den Rücken zu und verließ den Raum. Aber er schreibt dann später, das haben viele erfahren, die Station Schweinetrog hat auch etwas Gutes. Sie bringt zutage, dass die Gaben, die wir haben, in den Graben führen können, in den Ruinen, ein gebundenes Leben, in die Sackgassen. Und die Station Schweinetrog bringt oft die Sehnsucht nach einem anderen Leben hervor, nach einem heilsamen Leben, nach heilsamen Beziehungen, nicht nur zu den Gaben, sondern zum Geber der Gaben. So denkt auch der jüngere Sohn auf einmal an seinen Vater, an sein Zuhause, wie wenn er von einem Traum erwacht wäre. Er sieht alles in einem anderen Licht. Die Worte des Vaters: Du kannst immer kommen.
Sein trauriger Blick, als er ging. Diese warme, satte Atmosphäre vom Vaterhaus lässt ihn auf einmal nicht mehr los. Die Sehnsucht nach dem Vater wird von Tag zu Tag stärker dort am Schweinetrog. Ja, immer dort, wo wir Sehnsucht nach Leben, Sehnsucht nach heilsamer Beziehung haben, haben wir eigentlich Sehnsucht nach Gott, dem himmlischen Vater. Immer stärker meldet sein Herz und sein Verstand: Ich will zurück. Gehe doch zurück. Mach dich auf den Weg. Ja, dann entscheiden wir sich. Ja, ich will wieder heim und zu meinem Vater gehen. Aber seine jüngste Vergangenheit macht ihm zu schaffen. Das kann er nicht ungeschehen machen. Das Erbe ist verprasst. Futsch. Er selbst sieht wie ein Bettler den Landstreicher aus, schmutzig, verdreckt. So wird er nach Hause kommen. Und dann die Frage, wie wird mich der Vater empfangen, aufnehmen? Welche Rechte kann ich noch haben? Wie wird mein Bruder mich beurteilen? Aber die Sehnsucht ist stärker. Der Wunsch nach dem Vater und dem Zuhause steht ihm Tag und Nacht vor Augen. Nein, sein Leben soll nicht am Schweinetrog enden. Hier ist der Ort zur Kehrtwende. Die großen Straßen der Hoffnung haben sich als Sackgassen erwiesen, als falsche Lebensziele. Er ist wie ein Kind, das sich der Masse verlaufen hat und nach der Mutter Ausschau hält. Jetzt auf einmal weiß er, wo er das wahre Leben findet. Nicht in der scheinbaren Unabhängigkeit, sondern in der großen Abhängigkeit vom Vater aus. Jesaja schreibt einmal: Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel sogar die Krippe seines Herrn. Aber mein Volk kennt nicht seinen Herrn und König. Und so ist es mit den Menschen von heute, mit vielen. Wir kennen so vieles, aber unsere Herkunft kennen wir nicht. Gottes Schöpfung, seine Gaben, ja, das Erbe, wir leben es und tun so, als wären wir die wahren Besitzer und Lebensspender. Wir leben aber in einer Illusion. Wir haben die Heimat verloren und halten sie der Fremde auf. Was hindert uns, umzukehren? Was hindert uns, uns auf die Suche zu machen nach dem wirklichen Sinn des Lebens und nicht nach dem nur selbst gebastelten? Ist es unser Stolz, der sagt: Ich beiß mich durch, ich schaffe das Leben, auch ohne Glauben an Gott? Oder ist es die Angst, auf einmal als frommer Spinner da zu stehen, als einer, der angeblich an Märchen glaubt? In seiner berühmten Predigt über dieses Gleichnis fragt Professor Thielicke: Das Gleichnis ist von Jesus erzählt. Aber wir hören nur vom Vater. Wo kommt denn Jesus drin vor? Und er gibt selbst die Antwort, indem er sagt: Jesus, er hat den Weg zurück zum Vaterhaus ermöglicht. Er hat dafür sein Leben gegeben, damit wir Menschen zurückfinden. Damit wir von Ferne schon die hellen Lichter und die immer offenen Pforte des Vaterhauses sehen. Jetzt, wo sich der verlorene Sohn auf den Weg macht. Jetzt ist er auf dem Jesusweg. Die Beine sind schwer, denn sein Herz ist schwer. Schwer, weil er sich schuldig fühlt. Doch er darf auf diesem Weg als Sünder gehen. Er weiß, ich habe alles falsch gemacht. Ich war eigensinnig, eigenwillig. Dann überlegt er immer wieder: Was kann ich sagen? Wie kann ich mich entschuldigen? Vater, vergib mir. Vater, vergib mir. Ich will nicht mehr als Arbeiter gelten. Ich will nur noch als Arbeiter gelten. Nicht mehr als Sohn. Mein Sohnrecht habe ich verwirkt. Aber lass mich ein Arbeiter sein. Lass mich die Atmosphäre, den Schutz, die Freundlichkeit genießen. Dort in deinem Haus. So will er sagen. Das ist besser als in der Fremde, besser als der Schweinetrog. Da geht er, eine zerlumpt aussehende Gestalt. Erinnerungen kommen hoch, er kennt die alte, bekannte Umgebung. Sein Herz klopft stärker. Wie wird mein Vater aussehen? Was wird er sagen? Wem werde ich zuerst begegnen? X-mal denkt er seine Rede unterwegs nach. Entschuldigt will er sich. Jetzt ist er ganz nah. Da! Da bewegt sich etwas. Er bleibt stehen, eine Gestalt läuft auf ihn zu. Einer der Knechte vielleicht? Nein, das muss doch sein Vater sein. Bevor er etwas sagen kann, steht er vor ihm. Auf einmal packt den Vater der Zorn. Er gibt ihm ein paar schallende Ohrfeigen, dass er zu Boden stürzt. Wo ist mein Geld, Kollege? Du Lumpen, nichts wozu. Mach, dass du wieder von meinem Grundstück verschwindest. Du bist nicht mehr mein Sohn. So kann es passieren bei uns Menschen, aber nicht bei Gott. Nicht beim Vater. Jesus erzählt es uns, wie es bei Gott zugeht. Der Vater kommt auf den Sohn zu, ohne Vorwurf, ohne Enthaltungswort, ohne Ohrfeigen. Selbst der Schweinebruch, der Kleider hält ihn nicht davon ab, ihn zu umarmen und zu küssen. Seine Arme legen sich schützend um ihn. Hier bist du richtig. Und der Sohn braucht nicht viel Wort zu machen. Der Vater sieht, dass er umgekehrt ist. Er sieht in sein Herz hinein. Er kennt das Elend seines Lebens. So ist Gottes Liebe. Egal wie weit ein Mensch von ihm entfernt ist. Egal, was er bisher alles angestellt hat, ob er Bibelraucher war oder sonst sich was geleistet hat. Egal, wie tief er in Sünde gefallen ist und wie weit sein Lebensziel er verfehlt hat. Diese Worte gelten. Keiner ist so tief verflucht, dass ihn nicht doch dein Auge sucht. Gottes Auge sucht gerade die Verlorenen, die heruntergekommen, die in der Fremde nicht mehr glücklich sind, die eine Sehnsucht nach einem anderen Zuhause haben. Gottes Liebe gilt ihnen allen, denen, die im Gefängnis sitzen, denen, die in Süchten gefangen sind, denen, die durch krumme Geschäfte reich geworden sind, denen, die falschen Propheten nachgefolgt sind, aber auch denen, die eine schöne Außendarstellung haben, doch innerlich sind sie schon längst an der Station Schweinebruch angekommen. Die Lichter des Vaterhauses brennen für alle. Für alle steht der Teki vor dem Haus und hält Ausschau. Die Bahn fährt durch die Landschaft, zwei Männer im gleichen Abteil. Der eine nervös, will nicht hinschauen, der andere fragt sich, was ist mit ihm los. Sie kommen ins Gespräch. Der bedrückte, nervöse Mensch erzählt, ich war im Gefängnis, habe vieles kaputt gemacht, meine Familie geschädigt. Jetzt bin ich heute entlassen worden, auf dem Weg nach Hause. Ich weiß aber nicht, ob sie mich aufnehmen. Ich habe einen Brief geschrieben, keine Antwort bekommen. Ab und zu habe ich einen Brief geschrieben, aber keiner hat mich besucht. Jetzt fährt die Bahn in wenigen Minuten direkt am Haus vorbei. Und ich habe ihm geschrieben, wenn sie mich aufnehmen wollen, dann sollen sie an den Apfelbaum im Garten ein weißes Tuch anbringen. Aber er kann es nicht mehr ertragen, kann nicht mehr hinschauen. Und sein Nachbar sagt, ich schaue für sie. Dann kommen sie an die Stelle, wo der Garten ist, wo der Apfelbaum steht. Und der Nachbar legt ihm die Hand auf die Schulter. Schauen Sie, öffnen Sie die Augen. Der ganze Baum ist voller weißer Tücher. Willkommen zu Hause. Das ist Gottes Botschaft an uns, die wir sagen dürfen, nicht nur in der Kirche, auch draußen auf der Straße. Ja, der junge Mann kommt nach Hause. Und nach wenigen Stunden ist er in ein Festkleid eingekleidet und feiert. Und jetzt hat er ein neues Lied in seinem Herzen. Das Lied, was Manfred Ziebert gedichtet hat. In deinem Haus bin ich gern Vater und mein Denken fühlst. Da kann ich dich hören, Vater, sehen, was du willst. In deinem Haus will ich bleiben, Vater. Du weist mich nicht hinaus und nichts soll mich vertreiben, Vater, aus deinem Haus. In deinem Haus bin ich gern Vater, weil du die Sonne bist und nicht nur ein Stern, Vater, der mich vergisst. In deinem Haus will ich bleiben, Vater. Fülle mich völlig aus und nichts soll mich vertreiben, Vater, aus deinem Haus. In deinem Haus höre ich gern, Vater, was du zu sagen hast. Auch das will ich hören, Vater, was mir nicht passt. In deinem Haus will ich bleiben, Vater. Fülle mich völlig aus. Da kann mich nichts vertreiben, Vater, aus deinem Haus. Mein ganzes Leben soll dein Haus sein, Vater. Dein Haus, das du für dich nach deinen Plänen baust, mein Vater, und nicht für mich. In diesem Haus sollst du wohnen, sollst du bleiben, Vater. Füll du es völlig aus und nichts soll dich vertreiben, Vater, aus diesem Haus. Ja, dem, der umkehrt, wird das eigene Leben zum Vaterhaus, zur Wohnung des dreieinigen Gottes. Das ist das große Geheimnis des christlichen Glaubens.